Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Und wir melden uns heute von unten. Von unten oder mit dem Blick nach unten. Zum Beispiel auf das schöne Männerbein. Oder auf das Leben in Kellerwohnungen. Die Richtung abwärts ist ja generell eher negativ belegt. Aber wie uns zum Beispiel die Corona-Infektionskurve zeigt, kann die Bewegung nach unten ja auch richtig gut sein. Die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten.
Unten bezeichnet Stellen, die sich in Wirkrichtung der Gewichtskraft befinden.
Und dann saß ich in diesem engen Kellerraum. Es war wahnsinnig feucht, dunkel und überall war Schimmel. Ich bin ein Optimist und habe gleich die Chancen dieses Raums gesehen.
Wir waren für fast einen Monat in Quarantäne. Aber dann ging uns das Geld aus, denn wir arbeiten als Tagelöhner auf eigene Rechnung. Also haben wir mit dem Obstverkauf losgelegt.
Ganz abwegig ist es ja nicht, Männer Waden, Knie und sogar Oberschenkel zu zeigen.
Japan hat ja in den Inzidenzstatistiken eine so langsam nach unten kriechende Kurve.
Get down heißt es heute in der Echtzeit. Wir neigen den Kopf nach unten und schauen, was da so los ist. Zum Beispiel, wenn es ums Wohnen geht. Wohnen unter der Erde.
Über den idealen Wohnraum wird seit der Corona-Pandemie mehr denn je gesprochen. Man ist ja jetzt sehr viel zu Hause. Man stellt Defizite fest, die einem lange gar nicht aufgefallen sind. Man spürt seine Bedürfnisse wieder klarer. Zum Beispiel nach Licht, nach Luft und Raum. Was bei Kellerwohnungen nun gerade nicht gegeben ist. In Großstädten wie London werden trotzdem die Basements von Häusern teilweise mehrere Geschosse tief ausgebaut, teilweise höchst luxuriös. Und auch in Spanien boomt das Umwandeln von Kellern in Wohnungen. Julia Macher hat für uns dort recherchiert. Hat sich das in Corona-Zeiten denn bewährt, das Wohnen in Kellern?
Naja, bewährt ist ein schwieriges Wort. Also diese Wohnungen werden in Spanien vor allem als Ferienapartments oder als zeitweilige Wohnungen genutzt. Deswegen konnte man den Corona-Check da nicht so machen. Aber es gibt ein paar Projekte, die in Fachkreisen auf Beachtung gestoßen sind vor der Krise. Zum Beispiel das Apartment Thibault im Fischerviertel La Barceloneta. Da verbirgt sich in einem ganz schmalen Haus im Souterrain so ein beeindruckend theatraler Raum. In der Mitte steht eine Sandsteinsäule und um die herum gruppieren sich die einzelnen Räume und das Ganze ist weiß, wirkt sehr licht und großzügig und eben überhaupt nicht nach Keller, zumindest auf den Fotos, denn angucken konnte ich mir dieses Keller-Apartment nicht, der Mieter war nicht da, aber ich habe wenigstens den Architekten Raúl Sánchez besucht.
Die Kundin hat mich angerufen, ohne mich zu kennen, und dann saß ich in diesem engen Kellerraum. Es war wahnsinnig feucht, dunkel und überall war Schimmel. Sie hat mich gefragt, was ich damit machen kann. Ich bin ein Optimist und habe gleich die Chancen dieses Raums gesehen. Da standen wunderschöne hexagonale Säulen, vermutlich geklaut aus einem anderen Stadtpalast. Der Raum hatte ein tolles Gewölbe. Sie war überrascht von meinem Optimismus. Zwei andere Architekten waren bereits abgehauen und hat mir freie Hand gegeben.
Raúl Sánchez hat mir dann Fotos vom Baubeginn gezeigt und das sah am Anfang wirklich aus wie eben dieses sprichwörtliche Loch. Umso beeindruckender fand ich dann das Endergebnis. Der Kniff, den der Architekt angewandt hat, ist eigentlich recht simpel. Um den Raum größer wirken zu lassen, hat er die Wände nicht bis ganz hoch zur Decke gezogen, sondern immer nur bis zum Kapitell der Säule. Also das Gewölbe des Raums steht frei. Man hat nicht nur den jeweiligen Raum im Blick, sondern immer auch das große Ganze. Das ist ein Trick, den sich Sánchez übrigens von David Lynch abgeguckt hat.
Um das Projekt zu erklären, zeige ich gern Bilder aus Twin Peaks. Da gibt es diesen Raum mit den roten Vorhängen, hinter denen Menschen auftauchen, sich neue Perspektiven ergeben. Das habe ich versucht zu übertragen, indem ich die Wände nicht bis zur Decke, sondern immer nur bis zu den Kapitellen der Säulen hochgezogen habe. Man ahnt, was dahinter ist, wird aber immer wieder überrascht.
Okay, Julia, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass dadurch dieser Deckenraum so optisch erweitert wird. Was hast du denn noch für Kellerwohnungen gesehen?
Ja, was bei diesen Kellerwohnungen ähnlich war, ist, dass man versucht hat, ja so eine eigene Welt jeweils zu schaffen und sich immer dabei auf ein bestimmtes Element konzentriert hat, was dann herausgestellt wurde. Manchmal war es so ein besonderes Oberlicht, manchmal ein toller Treppenabgang oder wie bei einem Projekt des Madrider Studios Minimo, so ein riesiger silbern glänzender Metallschrank. Das war in einem Projekt, wo im Barrio Salamanca, also einem der teuersten Viertel in der Hauptstadt, aus zwei kleinen Kellerräumen Mietwohnungen gemacht wurden. Und diese Räume werden jeweils nur von diesem silbernen Kasten unterteilt. Und dieser Kasten sorgt für den notwendigen Pfiff, sagt Alberto Rubial, einer der Gründer des Studios.
Wir wollten in diesen dunklen Raum irgendetwas Tolles hereinbringen. Etwas, was Licht und Wärme schafft. Etwas, was das Wohnen in dieser Mietwohnung angenehm macht. Als Referenz für eine tolle Höhle fiel uns dann Batman ein, die Bat Cave. Deshalb haben wir diesen silbernen Kasten hereingestellt. Das ist wie so ein fremdes Hightech-Instrument, das den Raum verwandelt. Wenn man irgendwo die Beleuchtung anknipst, reflektiert das Material das und die Wohnung erscheint in einem anderen Licht.
Aha, also auch da eine Inspiration durch den Film. Der Keller gilt ja so als Rückzugsort, vor allem der Männerrückzug eben, weil es an Licht fehlt, auch häufig an Blickbezügen. Man kann sich inzwischen da auch mit Technik helfen, also zum Beispiel solche Pseudo-Fenster, auf denen der natürliche Sonnenverlauf dann simuliert wird. Julia, ist sowas für Architekten überhaupt interessant?
Also ein Architekt mit Berufsethos, hat Sanchez gesagt, würde sowas grundsätzlich nicht machen. Das sei ähnlich geschmacklos wie diese künstlichen Kaminfeuer, die manche auf ihren Fernsehern lodern lassen, haben mir die beiden von Minimo gesagt.
Ja, da hat er recht. Haben die beiden denn noch andere Filme als Referenzen genannt?
Nee, haben sie nicht. Aber ich musste noch an einen anderen Film denken beim Besichtigen dieser Kellerwohnung. Ich gebe dir mal einen kleinen akustischen Tipp, vielleicht weißt du ja, welchen ich meine.
Ja, ich verstehe es nicht, was Sie sagen, aber ich wette, das ist ein Ausschnitt aus Parasites, dem koreanischen Oscar-Gewinner. Da ging es ja auch um einen sensationellen Keller, oder? Eigentlich sogar zwei, ne?
Genau, eigentlich zwei. Und dieser Ausschnitt, der ist aus der Szene, in der die Protagonisten in ihrer eigenen, niedrigen, mit allem möglichen Kram vollgestopften Kellerwohnung nach dem Handysignal suchen. Und als dann draußen die Kammerjäger kommen und die Straße desinfizieren, wabern die Gase durch die Fensterschlitze. In dieser Wohnung gibt es dann auch zum Schluss den Starkregen, der das Klo überlaufen lässt und wer sprichwörtlich allen Unrat ausspucken lässt. Das sind Bilder, die man nicht so schnell vergisst. Und solche Wohnungen sind ja auch keine Fiktion, sondern Realität in Seoul, einer der teuersten Städte der Welt. Rund 25 Millionen Menschen, die Hälfte aller Südkoreaner, leben im Großraum der Hauptstadt. Die Metropole hat eine riesige Anziehungskraft für alle, die sich ja irgendwie buchstäblich nach oben kämpfen wollen.
Und da ist die Kellerwohnung natürlich auch Chiffre für sozialen Aufstieg und Armut. Also das trifft auf deine Beispiele jetzt nicht so zu. Die sind ja eher hochpreisig, aber der Nimbus der Kellerwohnung, der ist der gleiche, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, dieses Symbolhafte ist auch, warum dann ja so viele Kinoassoziationen wach werden und vielleicht die Architekten auch mit diesen Assoziationen arbeiten. Und die haben natürlich auch einen sozialen Hintergrund. Also in den großbürgerlichen Vierteln in Madrid, da war es so, dass die Herrschaften im ersten, zweiten Stock eben nach vorne raus der Straße lebten und die Arbeiter, das Dienstpersonal, die hat man dann in die Kleinwohnungen im Erdgeschoss hinter der Türe gesteckt oder eben in den Keller Richtung Licht oder Innenhof, wenn überhaupt. Weil diese Räume ja kaum belüftet werden können und auch kein Tageslicht haben, dürfen sie eigentlich heute gar nicht mehr als Wohnraum genutzt werden. Aber manche haben eben noch eine Lizenz aus früheren Zeiten und die haben wegen der Lage in den jeweiligen Vierteln in den letzten Jahren eben extrem an Marktwert gewonnen.
Spanien hat ja gerade Corona-bedingt einen der härtesten Lockdowns hinter sich. 7 Wochen lang durftet ihr ja quasi nur zum Einkaufen oder wegen eines Arztbesuchs nach draußen. Was glaubst du, wie hält man das in einer Kellerwohnung aus?
Ich glaube, man hält es tatsächlich sehr schlecht aus. Also während des Lockdowns haben wirklich Zehntausende unter miserablen Bedingungen gelebt. NGOs wie Caritas haben wiederholt während der Zeit auf das Problem der Infraviviendas aufmerksam gemacht, also Elendswohnungen, in denen nicht nur das Tagelicht fehlt, sondern teils auch die Strom- und Wasserversorgung nicht richtig funktionieren. Das ist nichts Neues in Spanien, aber die Corona-Krise hat das Problem ja zumindest auf die Tagesordnung gebracht. Es gibt eine verwandte Problematik in Barcelona, werden zum Beispiel seit Jahren leerstehende Ladenlokale in Wohnungen umfunktioniert. Das ist da nicht nur wegen der fehlenden Wohnqualität ein Problem, sondern auch, weil es eben Ausdruck des Ladensterbens ist, weil die Straßenzüge in den Innenstädten verweisen. Sandra Bestraten von der Architektenkammer Barcelona will gemeinsam mit der Stadtverwaltung, inspiriert durch die Corona-Krise, Konzepte ausarbeiten, wie solche Ladenlokale künftig gemischt genutzt werden können als Räume, in denen man wohnen und arbeiten kann.
Das ist eigentlich ein Wohnkonzept aus dem Mittelalter, wo der Handwerker in seiner Werkstatt lebte. Wenn dabei die Wohnstandards eingehalten werden, könnte das tatsächlich eine Möglichkeit sein, diese Mischkultur aus Geschäften und Wohnungen zu erhalten.
Ja, das ist ja ein Konzept, was man gelegentlich auch noch in südländischen Regionen sieht. Julia, könntest du dir das vorstellen für dich?
Also gegen Arbeiten zu Hause habe ich überhaupt nichts, mache ich seit Jahren sehr gerne. Aber ich habe ein paar Monate mal im Raval gelebt in Barcelona, auch in so einem Ladenlokal, einem sehr schick renovierten, und wusste aber in der ersten Nacht, dass das eine Fehlentscheidung war. Nämlich genau in dem Moment, als draußen der Wagen der Straßenreinigung vorbeifuhr und dann so ein Schwall Wasser durch die Türritze in die Wohnung geflossen ist. Vor allem hat mir aber in dieser Wohnung das Licht gefehlt. Und ich war wirklich während der letzten Wochen und Monate, vor allem während der Ausgangssperre, um nichts so froh eigentlich wie um unseren Balkon mit Blick auf die Straße.
Julia Macher über den Keller, von Hochglanz bis einfach. Dankeschön. Ja, ohne oben kein unten. Fliegende Händler gehören noch immer zum Alltag in einer Stadt wie Medellin, auch wenn inzwischen Hochhäuser in den Himmel schießen. In Corona-Zeiten sind ihre Dienste umso mehr gefragt, denn diejenigen, die es sich leisten können, also die da oben in ihrer Neubau-Quarantäne, die lassen sich die Ware von denen unten liefern. Unser Autor Viktor Koko hat zwei Händler begleitet, die sich zwar keine Sorge um ihre Auftragslage machen müssen, aber inzwischen auch eine digitale Konkurrenz bekommen haben.
Avocados gut, schön und günstig. Birnen für die Prostata. So preisen die rollenden Obstverkäufer Ronny und Kelvi ihre Waren in den Wohnvierteln per Megafon an. Fliegende Händler und ihre archaischste Form des Verkaufswesens erleben in der Pandemie einen neuen Aufschwung. Denn die einen dürfen nicht raus und die anderen müssen es.
Wir waren für fast einen Monat in Quarantäne. Aber dann ging uns das Geld aus, denn wir arbeiten als Tagelöhner auf eigene Rechnung. Also haben wir mit dem Obstverkauf losgelegt.
Erzählt der Verkäufer Ronny später in der Mittagspause in einem schattigen Park. Er ist Ende 30, groß gewachsen, trägt eine Brille und ist für die Finanzen zuständig. Ronny und Kelvi bewirtschaften als Verkaufsfläche eine 1,5 x 1 Meter große Holzpritsche auf 4 Mopedreifen. Ein geflickter Sonnenschirm spendet Schatten.
Ja, es gibt wirklich harte Tage. Letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, haben wir insgesamt pro Person keine 30.000 Pesos gemacht.
Umgerechnet 8 Euro Lohn an 3 Tagen. Wenn es gut läuft, so Ronny, sind es auch mal 15 Euro am Tag. Kein festes Einkommen und dazu ein Knochenjob. Überlebenskampf am unteren Rand der Gesellschaft. So süß die Früchte auch klingen.
Wir schieben unseren Wagen ungefähr 1,5 Stunden, bevor wir überhaupt auf unsere Verkaufsroute kommen. Ungefähr 200 Kilo Gewicht haben wir dabei. Das sind dann Mango, Papaya, Birnen, Avocado, Bananen, manchmal Ananas.
Ihre Route führt sie durch eine besonders wohlhabende Gegend von Medellin, wo hunderte Hochhäuser in die Höhe sprießen. Vertikales Wohnen ist in Südamerika auch ein Statussymbol. Wer es sich erlauben kann, wohnt oben. Vorbei am Holzkarren surrt kaum hörbar der Motor von Kiwibot. Mit Obst hat er nichts zu tun, aber auch er arbeitet auf der Straße. Eine Art Kühlbox auf Rädern, mit einem roten Fähnchen markiert wie ein Kinderfahrrad. Kiwibot ist ein autonom fahrender Roboter für Bringdienste, erklärt Firmengründer Sergio.
Der Roboter beherrscht die Technologie der parallelen Autonomie, mit der er anhand von neuronalen Netzen zentriert auf dem Gehweg unterwegs ist und auch Personen erkennt. Aber immer ist er begleitet von menschlicher Überwachung. Und zwar durch Personen, die dezentralisiert von irgendwo in Kolumbien aus die schwierigen Abschnitte übernehmen. Also Straßenüberquerung oder so. Vor allem, um Unfälle zu vermeiden.
Das Start-up hat Sergio mit zwei kolumbianischen Partnern in Kalifornien gegründet. Jetzt haben sie die Nachfrage der Pandemie genutzt, um auch in ihrer Heimat das Liefergeschäft zu revolutionieren.
Und wenn der Roboter sein Ziel erreicht hat, kann der Kunde über die App die Klappe freischalten und das bestellte Essen herausnehmen.
So die Theorie. KiwiBot Nummer 271 wartet am Zebrastreifen, bleibt danach aber auf der Einfahrt einer Tiefgarage stehen, dreht um und fährt geradewegs in ein Buchsbaumbeet. Auf seinem Display blinken unentwegt zwei Herzen.
Ich glaube, die Schwierigkeiten in Medellin sind Wege, die nicht für den Roboter zugänglich sind und damit übrigens auch nicht für Rollstuhlfahrer.
Barrierefreiheit. Davon können auch die Obstverkäufer Ronny und Kelvin nur träumen. Unter großer Anstrengung bremsen sie ihren Karren auf einer steil abfallenden Straße. Während Kelvi seinen Werbespruch hinausposaunt, gehen ihre Blicke in die Höhe. Über hohe Zäune und Stacheldrähte hinweg suchen sie die Balkone der Hochhausfront nach dem Handzeichen eines Kunden ab. Nach einigen Minuten kommt endlich jemand runter. 6 Bananen und eine Avocado. Noch ganz ohne App.
Fliegende Händler und ihre Konkurrenz durch Lieferroboter. Victor Coco war für die Echtzeit unterwegs in Medellin. Quando grollerà il governo, also wenn die Regierung zusammenbricht, von La Municipal, einem Geschwisterduo aus Italien. Zum Glück erging es uns hier in Deutschland mit Corona nicht wie den Italienern in Norditalien, wo ja durchaus das System zusammengebrochen ist, wo, um auf unser nächstes Thema hinzuleiten, man möglicherweise den Verlauf von Kurven zu wenig ernst genommen hat. Kurven, wie wir sie jetzt täglich sehen, die Infektionsgrößen abbilden im zeitlichen Verlauf, Kurven, von denen man wollte, dass sie rasch nach unten gehen und da auch gefälligst bleiben. Über die Kraft von solchen Grafiken möchte ich jetzt sprechen mit Matthias Stolz vom Zeitmagazin und mit dem Grafiker und Illustrator Ole Henschel. Wenn Sie jetzt an die Deutschlandkarte im Zeitmagazin denken, liegen Sie genau richtig. Beide haben aber auch schon viele andere Bücher mit Infografiken zusammen gemacht. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Schwarz.
Infografiken sind ja ein weites Feld. Welchen Stellenwert, würden Sie sagen, nimmt denn die Kurve da ein für Sie? Die Kurve ist ja geradezu minimalistisch, Herr Stolz.
Ja, das stimmt. Wobei minimalistisch klingt jetzt schon wieder wie toll. Ne? Alles, was minimalistisch ist, japanisches und skandinavisches Design, klingt ja wie wunderbar. Für mich ist die Kurve eigentlich nicht gerade der Star, sondern im Gegenteil, ja, so ein bisschen der schwierige Kandidat unter den Infografiken. Fast jede Kurve hat irgendein ganz großes Problem.
Ich möchte trotzdem noch einen Moment bei der Kurve bleiben, weil es gibt ja auch ganz berühmte Kurven, ne? Zum Beispiel den sogenannten Mittelstandsbauch oder auch diese Kehling-Kurve zum Klimawandel, die so steil nach oben geht, fast eine Gerade. Und ich könnte mir vorstellen, dass Alexander von Humboldt auch schon Kurven gezeichnet haben. Und soweit ich weiß, Sie beide ja auch. Also irgendwas haben Sie mit der Kurve ja schon laufen.
Genau, wir benutzen auch manchmal Kurven. Eine ist zum Beispiel der Sektindex. Er zeigt seit den 50er Jahren den Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen von Sekt. Diese Kurve ist optisch der DAX-Kurve nachempfunden und sie verläuft relativ kontinuierlich steil nach oben und erreicht ihren Höhepunkt 1990/91. Danach geht sie wieder runter. Diese Kurve zeigt natürlich viel mehr als nur den Sektverbrauch. Sie zeigt auch die generelle Stimmung in Deutschland, die Wirtschaft, die Gesellschaft. Wir vermuten mal, dass 1990 es gleich zwei Sektereignisse gab, die gewonnene Fußball-WM und auch die Wiedervereinigung.
Okay, also an Kurven lässt sich unheimlich viel ablesen. Wir haben schon erfahren, Sie stehen trotzdem nicht so total darauf.
mit diesen Infografiken ist es ja häufig so, dass die eine Realität abzubilden scheinen, die aber so vielleicht gar nicht genau genug erfasst wird. Das heißt, da könnte ja vielleicht auch ein falscher Eindruck entstehen, also so eine Art Pseudogenauigkeit. Jetzt ist die Infektionskurve beispielsweise unten, aber wir wissen ja nicht, wie es in einer Woche aussieht. Also würden Sie sagen, das ist ein Problem der Infografik?
Ich glaube, das ist ein Problem gerade von Kurven, weil die einen Zeitverlauf haben. Wenn Sie die Corona-Erkrankten ansehen, dann sind die jetzt relativ weit bei Null. Wir wissen überhaupt nicht, wie es in 2 Wochen oder 2 Monaten aussieht. Insofern ist die Kurve einfach keine Wahrsagung in die Zukunft, sondern nur eine Momentabbildung und eine Abbildung der Vergangenheit.
Das heißt, immer wenn wir mit dem Faktor Zeit in Infografiken operieren, sind wir bei der Kurve oder bei einer Linie, die eigentlich auch ein bisschen in die Irre oder ins Ungewisse führt, ja?
Ja, also ich finde, in der Corona-Zeit war das ganz klar. Also die Zeit wird ja immer auf der X-Achse gezeigt. Und selbst, aber die Y-Achse war auch ein Riesenproblem natürlich in der Corona-Zeit. Was hat man denn gezeigt? Man hat entweder die Infektionszahlen gezeigt oder man hat gezeigt, wie viele Leute gestorben sind. Und von beiden Größen war man sich ja eigentlich sicher, dass man sich unsicher ist, ob man da überhaupt sinnvolle Zahlen kennt. Und eine kurvenmäßig sehr unbefriedigende Zeit. Man hat diese Kurven dauernd gesehen, aber man wusste eigentlich überhaupt nicht, was sie bedeuten. Und ich erinnere mich auch, dass es ja, gab ja ganze Apps oder Internetseiten, die dann Länder miteinander verglichen haben. Da wurden absolute Zahlen miteinander verglichen. Die Infektionszahlen in den USA mussten ja viel höher sein als, sagen wir, in Liechtenstein. Also demnach hätte Liechtenstein immer die viel bessere Corona-Eindämmungspolitik gemacht als natürlich Trump oder die amerikanische Regierung. Zu ihrer Ausgangsfrage könnte man sagen, es ist ja nicht nur die Zeit ist vielleicht ein Problem oder was auf X und Y eingetragen wird, sondern welchen Maßstab wählen wir? Also man könnte zum Beispiel, wenn man einen Maßstab hat, wo man pro Jahr 1 Meter nimmt, könnte man zeigen, dass der Meeresspiegel, da tut sich ja gar nichts, könnte man zeigen, wenn man wollte. Wenn man das so darstellt, dass 100 Jahre 1 Zentimeter oder 1 Millimeter sind, dann geht die Kurve wahnsinnig schnell, fast schon exponentiell, könnte man sagen, nach oben, was aber auch nicht stimmt. Irgendwas wird immer mehr, das kriegt man immer hin, eine Kurve leicht darzustellen, auch wenn das immer mehr vielleicht gar nicht dramatisch ist, dann ist es nicht nur eine Pseudogenauigkeit, sondern manchmal auch eine Pseudodramatik.
Ja, das heißt, da muss man auch irgendwie verantwortungsvoll mit umgehen dann als Grafiker. Jetzt haben wir ja in der Corona-Zeit so eine Art Infografik-Festspiele erlebt, mein Eindruck. Überall waren sie, Sie haben es ja auch gerade angedeutet, und zwar nicht nur die Kurve. Wieso, würden Sie sagen, Ole Henschel, gibt es diese Begeisterung für die grafische Abbildung von Phänomenen und Realitäten? Also jetzt zu Corona-Zeiten, aber das ist ja schon länger ein Boom.
Ja, ich glaube, dass es immer mehr Daten gibt, die uns vorliegen, immer mehr Zahlen und Informationen, und dass die Menschen eine gewisse Einordnung oder eine Sortierung davon sich wünschen. Ich glaube, es gibt den Leuten Halt, diese Informationen dadurch selbst zu interpretieren.
Gab es auch Abbildungen oder grafische Darstellungen, die Sie richtig geärgert haben in den letzten Wochen?
Geärgert ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber was ich immer schwierig finde, sind solche Grafiken, wenn wir jetzt gerade bei der Corona-Zeit bleiben, die irgendetwas in der Zukunft darstellen wollen. Da sehe ich zum Beispiel auf dem eigentlich ja ganz tollen amerikanischen Blog 538, sehe ich zum Beispiel heute oder jetzt gerade updated 2 hours ago eine Kurve, die zeigt, wie viele Tote es denn in Amerika bisher gab. Soweit in Ordnung, das ist eine Kurve, die geht so ein bisschen. Ja, die geht eben natürlich nach oben, und dann sind wir also bei heute und dort ist ein schwarzer Punkt, und ab da gehen wie bei so einem Blumenstrauß oder vielleicht auch wie so ein Gerät, mit dem man Heizungszwischenräume reinigen kann, gehen von dort aus so ganz viele Fasern in alle Richtungen oder fast alle Richtungen. Die sind gelb, blau, lila, rot oder grün, die überlagern sich gegenseitig und die zeigen wohl nach verschiedenen Modellen, wie es in den USA mit der Zahl der Toten irgendwie weitergeht. Ja, da kann ich mich jetzt nicht darüber ärgern, aber ich denke mir, ja, es wird irgendwie weitergehen mit der Zahl der Toten. Sie werden gewiss nicht weniger, weil die tot sind, kommen, ich bin christlich erzogen worden, aber die kommen in den meisten Fällen nicht leibhaftig zurück. Deshalb ist es klar, dass die Kurve weiter steigen wird. Und man weiß nicht genau, das sagt mir diese Kurve, oder das ist ja eine Vielzahl von Kurven sogar, man weiß nicht genau wie.
Also lieber die Kurve jäh unterbrechen lassen als
Heizungspuschel. Matthias Stolz und Ole Henschel finden die Kurve als grafisches Element auch ein bisschen problematisch. Nicht nur, weil sie gelegentlich nach unten fällt. Nach unten richtet sich heute unser Blick in der Echtzeit und er bleibt an dieser Stelle am nackten Männerbein haften. Finden ja viele immer noch problematisch, sowohl Männer als auch Frauen. Das nackte Bein soll der Mann allenfalls in seiner Freizeit zeigen. Ob es an den Haaren liegt? Da würden Rennradfahrer wohl eindeutig Ja sagen. Andererseits ist das doch auch ein bisschen unaufgeklärt in Zeiten, in denen modisch und gendermäßig alles möglich ist. Vielleicht waren wir da ja schon mal weiter, Katharina Kühn?
In ihrem Ladengeschäft in Berlin-Mitte verkauft Wiebke Derz, Designerin und Gründerin vom Männermodelabel AD Derz, natürlich auch Shorts, dunkle, unifarbene und bedruckte kurze Hosen.
Jetzt habe ich eine Shorts rausgeholt in 50% Baumwolle, 50% Leinen. Also es ist recht leichtes Material, schön zu tragen, wenn es total heiß ist.
Diese Shorts sind klar für die Freizeit konzipiert. Natürlich könne jeder sich so anziehen, wie er will, sagt Wiebke Derz. Aber?
Also ich finde auch dieses Hitzeargument immer ein bisschen überbewertet. Es ist so heiß, ich muss Shorts anziehen. Also ich reise beruflich total viel und bin ich auch viel in Asien oder in Afrika unterwegs. Da arbeiten ja auch die Leute überall und tragen keine Shorts.
Ganz abwegig ist es ja nicht, Männer Waden, Knie und sogar Oberschenkel zu zeigen. Immerhin stellten Männer früher ihre Beine liebend gern zur Schau. Das ging schon in der Antike los, als römische Männer unter der Tuga, ein großes Stück Stoff, das höher gestellte Römer um den Körper wickelten, nackte Beine präsentierten und die auch gern rasiert. Jahrhundertelang wurden dann die Männerbeine zwar in feingewebte Strümpfe gesteckt, das bedeutete aber nicht, dass man seine Beine nicht mehr zeigen wollte, erzählt Anja Meyer-Rose, Soziologin und Autorin des Buches Herren im Anzug.
Männer versuchten in der Zeit, in der sie sehr enge Strümpfe trugen, die Beine eher maskulin auszustaffieren, also maskulin, muskulös auszusehen, nicht zu dünne Beine zeigen zu müssen.
Denn auch wenn es keine Fashion-Magazine gab, hatten die modebewussten Männer im 18. Jahrhundert etwa Vorbilder. Marmorstatuen aus dem Nahen Osten und Italien, die beispielsweise nach Frankreich gebracht wurden. Und diese weißen Idealfiguren bewirkten bei den Männern Ähnliches wie retuschierte Magazinbilder, nämlich,
dass sie aussehen wollten wie diese Männerstatuen, diese Idealbilder von Männern. Und die Hosen, die weißen, man sieht das dann auch von Bildern, die es von Napoleon gibt zum Beispiel, der in knallengen weißen kurzen Hosen gemalt wird und weiße enge Strümpfe dazu trägt. Und das ist so eng, damit es eben an diesen weißen Marmor der Statuen erinnert. Es gab Männer, die dann auch sich künstliche Waden und künstliche Oberschenkel in diese Strümpfe und in die Hosen gesteckt haben, damit sie männlicher wirken.
Mit dem klassischen Anzug, wie er heute noch in vielen Büros unumgänglich ist, verschwanden dünne und dicke Männerbeine hinter dunkelblauem, grauen oder schwarzen Stoff. Wer wenig Haut zeigt, macht sich weniger angreifbar, weniger verletzlich. Die Arbeitsrüstung für den zeitgenössischen Büromitarbeiter. Natürlich lockern einige Büros ihre Kleidervorschriften. Dass wir geschlechtergetrennte Modesehgewohnheiten aber noch nicht überwunden haben, beweisen Männer wie Werner Danz.
Dass immer geschmunzelt wird vielleicht, das kommt mal vor, ist aber auch die Seltenheit.
Werner Danz fällt mit seinem Kleidungsstil auf, denn er zeigt durchaus Bein, aber in Feinstrumpfhosen. Mal transparent, mal blickdicht in gedeckten Farben. Dazu sehr kurze Shorts. Seine Beine sieht man so natürlich deutlicher als beispielsweise in einer langen Jeans. Seinen Stil können nicht nur die Bewohner in und um Würzburg sehen, sondern auch Instagram-UserInnen auf Werner Danz' Account Tights and Bread. Mit dem Account will er auch anderen Männern Mut machen.
Dass man Strumpfhose tragen kann und das jetzt nicht unbedingt blöd aussieht, dass das kein Fetisch sein muss, sondern ein ganz normales Kleidungsstück, wie jedes andere auch.
Die Strumpfhose ist eben für die eine Hälfte der Bevölkerung völlig normal, für die andere ein Tabu. Aber da ja bekanntlich in der Mode alles irgendwann einmal wiederkommt, stehen auch die Chancen für feingewebte Herrenstrümpfe und somit auch für die Strumpfhose vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Ja, bitte, möchte ich sehen. Männer in Strumpfhosen, bitte auch jenseits des klassischen Balletts. Und das war unsere Echtzeitausgabe Wir hier unten. Ein Thema, vier Facetten. Unsere Echtzeitserie können Sie im Extra-Podcast hören, zu finden in allen üblichen Podcatchern oder auf deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss, machen Sie es gut.